Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Arm, Armut. Begriffe, die wir alle sofort einordnen können. Begriffe, die uns fast jeden Tag umgeben. Und trotzdem haben die meisten von uns nur eine ganz vage Vorstellung davon, was Armut wirklich bedeutet. Unser Gast weiß es aus eigenem Erleben, wie sich Armut anfühlt. Und die österreichische Aktivistin Daniela Brodesser weiß auch, wie und wie schnell man in die Armut rutschen kann. Frau Brodesser, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ist Armut schlicht das Gegenteil von Reichtum oder ist diese Definition zu einfach?
Die Definition ist wirklich viel zu einfach. Man betrachtet bei Armut gern einfach nur den finanziellen Aspekt. Und ich sage aber immer, Armut ist so viel mehr. Es fehlen die Ressourcen, die Möglichkeiten und es kommt der Faktor Beschämung dazu. Die Isolation, der Rückzug, die fehlenden sozialen Kontakte. Es liegt wirklich nicht nur am finanziellen Aspekt, ne?
Das heißt also, dass wenn ich mich informiere und bei der Weltbank lande und die Definition heißt, wer weniger als $2.15 pro Tag zur Verfügung hat, der ist arm, darüber schmunzeln Sie wahrscheinlich, ne?
Ja, ich meine, das ist die weltweite Definition, stimmt. In Europa haben wir eben, wer weniger als 60% des Medianeinkommens hat. Ich bin mir jetzt über die Zahlen in Deutschland wirklich nicht genau informiert. In Österreich ist zum Beispiel bei einer Einzelperson, wer weniger als 1.371 Euro Einkommen hat. Das ist die finanzielle Seite.
Okay. Und das ist eben nur Und die andere, die Sie auch noch genannt haben, diese emotionale Ebene, die können wir auch besprechen, weil Sie sich damit auskennen. Daniela Brodesser kann aus eigener Erfahrung von der Armut berichten und sie ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Frau Brodesser, das Buch, das Sie geschrieben haben, heißt Armut. Das sind 5 Buchstaben. Das ist ein Wort. Und jetzt dürfen Sie mal versuchen, diesen 5 Buchstaben irgendwie ein Stückchen Leben zu geben. Was heißt es denn, arm zu sein?
Was heißt es, arm zu sein? In der Außenwahrnehmung haben wir noch immer das Bild von Armut. Das sind die Wohnungslosen, das sind jene, die schlecht bekleidet daherkommen, die das Attribut unhygienisch haben. Das ist einfach so dieses Vorurteil, was wir über Armut haben. Dabei ist Armut in den meisten Fällen unsichtbar. Also allein Österreich gibt es 1,5 Millionen Armutsbetroffene. Sprich, wohnt man in einer Siedlung, kann man sich sicher sein, dass etliche von den Nachbarn weit unter der Armutsgrenze leben. Das kann genauso gut die alleinerziehende Mutter sein, die mit ihrem gebrauchten Auto in der Früh die Kinder in den Kindergarten bringt und dann in ihre Teilzeitstelle fährt. Es fällt aber niemand auf, dass die Frau unter Armut lebt. Bei uns war es genauso. Wir haben es jahrelang versucht zu verstecken. Und das ist eben auch so ein Aspekt von Armut. Man versucht mit allen Mitteln, damit niemand in der Umgebung mitkriegt, dass man wirklich armutsbetroffen ist.
Wenn Sie das ansprechen, dass man mit dem Auto zur Teilzeitstelle fährt. Sie haben gerade von wenig Hygiene gesprochen, dass es um Essen geht. Ich würde jetzt noch ans Wohnen denken. Wenn ich Ihr Buch lese, starten Sie aber mit einem Begriff für Armut, der mich wirklich nochmal hat zurückspringen lassen. Sie sprechen übers Fotografieren, dass Sie am Fotografieren gemerkt haben, dass Sie arm sind. Erklären Sie es uns.
Genau. Das war, Fotografieren ist seit ewigen Zeiten mein Hobby. Also wie gesagt, wir waren ja früher komplett normale Durchschnittsfamilie mit 2 Autos, mit Urlaub fahren, mit Ausflügen machen. Und Fotografieren war immer mein täglicher Ausgleich neben die Kinder. Und es ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo wir so weit waren, dass die Stromrechnung offen war und der Punkt gekommen ist, wo es geheißen hat, jetzt wird der Strom abgedreht. Und es waren einfach keine Reserven mehr da, es war nichts mehr da, wo ich sage, ja, da kann ich das Geld jetzt schnell auftreiben. Und habe meine Kamera einfach auf so eine Online-Plattform gestellt und habe sie am gleichen Tag verkauft, damit ich den Strom zahlen kann. Und dieses Loslassen von einem Hobby, von irgendwas, was einem gut tut, und jeder Mensch braucht etwas, was ihm gut tut, das war für mich dann eigentlich so der richtige Aufprall. So, jetzt ist das auch weg. Es ist oft wirklich schwer zum Erklären, aber es ist ja psychologisch erwiesen, dass unser Gehirn Belohnungen braucht. Also unser Gehirn funktioniert auf Belohnungsbasis. Nur so kann man sie mehr oder weniger am Laufen halten. Alles andere ist reines Funktionieren, beziehungsweise viele Menschen resignieren dann auch. Und man kann das aber nicht wettmachen, Ich habe dann sehr oft so Ratschläge gekriegt, vor allem auf Twitter. Na, geh halt einfach spazieren, das tut auch gut. Mhm. Ja, ist eh nett. Aber es ist, jeder Mensch hat was anderes, was noch am Leben erhält, mehr oder weniger. Also psychisch meine ich jetzt.
Wir besprechen das gleich mal noch intensiver, wie die sozialen Medien Sie beschäftigt haben, wie Sie auch, das können wir schon mal sagen, gerettet haben, ein kleines Stückchen. Lassen Sie uns mal bitte an dieser Situation bleiben. Sie geben Ihre Fotokamera her, um eine Stromrechnung zahlen zu können. Jetzt werden sich viele fragen, kam das von heute auf morgen oder kam es schleichend? Was war der Grund, warum konnten Sie die Stromrechnung nicht zahlen?
Es ist immer so, dass Armut schleichend kommt. Man merkt es nie von einem Tag auf den anderen. Bei uns war der Grund, bis 2008 waren wir, wie gesagt, so eine normale Durchschnittsfamilie.
Sie haben, um das zu erklären, inzwischen 4 Kinder. Sie sind verheiratet, genau. Sie und Ihr Mann, genau. Um diese Familie einmal zu erklären. Aber die Jüngste, die hatten, genau, Sie gerade angesprochen.
Genau, bis zur Jüngsten. Mein Mann war Vollzeit beschäftigt. Ich habe immer geringfügig neben den Kindern trotzdem gearbeitet. Und dann ist die Jüngste eben schwerstkrank zur Welt gekommen. Also eine schwere Lungenerkrankung. Und dadurch bin ich jahrelang aus dem Erwerbsleben rausgefallen. Es war einfach, also sie hat in der 3. Klasse Volksschule das erste Mal eine Woche durchgehend Schule geschafft. Also nur damit man weiß ungefähr, in welchen Rahmen dass wir uns da bewegen. Dadurch, dass ich komplett rausgefallen bin aus dem Erwerbsleben, hat mein Mann dann auch probiert, dass er meinen Ausfall kompensiert, einkommensmäßig. Er hat Vollzeit gearbeitet und ist nebenbei nur selbstständig geworden. Und hat dann 2012 ein Burnout erlitten. Dann die Kündigung in der Firma gekriegt, die Selbstständigkeit war nicht mehr möglich. Und er war aber selber in diesem Denken drinnen, ein Arbeitslossein gibt es nicht. Das war, er ist so sozialisiert worden und das, was ihm viel von uns auch drinnen haben, wir haben damals genau dieses Vorurteil gehabt, wer will, findet immer Arbeit. Und er hat sich dann auch nicht gesucht, das war aber ein freier Dienstnehmer, sprich keine Sonderzahlungen, kein Anspruch auf Urlaub, nur das geringste Krankengeld. Dieser prekäre Job war dann der richtige Anfang von der Spirale.
Und wenn wir diese Spirale betrachten, wann haben Sie in dieser Spirale sitzend mit Ihrem Mann festgestellt, jetzt sind wir arm? Gab es diesen einen, genau, Moment?
Den hat es gegeben. Also begonnen hat es eigentlich so 2013, da haben wir dann angefangen, eine günstigere Wohnung am Land zu suchen, weil wir uns dachten, hauptsächlich billig. Sind dann aufs Land gezogen und diese berühmten 18 Monate, es heißt immer, es dauert ungefähr 18 Monate, bis man wirklich merkt, jetzt ist man arm. Und das war es genau bei uns, 1,5 Jahre. Es war dann circa 2014, 1,5 Jahre später, wo ich gemerkt habe, so, jetzt ist die Autoreparatur nicht mehr zum Stemmen. Es sind die Ressourcen nicht mehr da. Oder eins der krassesten Beispiele, die ich erlebt habe, war, typisch Kinder kommen am Sonntag um 20 Uhr am Abend. Du Mama, ich brauche mal 17 Euro mit für einen Schulfotografen. Und ich hatte diese 17 Euro nicht mehr.
Ja.
Ich hatte sie nicht mehr.
Und das muss
weder
ja,
mein Mann am Konto noch
ich. Das muss ja am meisten wehtun, oder? Wenn, also ich glaube, ja, ich vermute, dass man an sich selbst noch irgendwie sparen und knapsen kann, dass man das noch irgendwie bis zu einem gewissen Punkt, Sie haben die Kamerageschichte erwähnt, noch akzeptieren kann. Aber wenn es um die Kinder geht, ist eine Mutter, ist ein Vater wahrscheinlich am Boden zerstört.
Das ist der Punkt, wo dann wirklich die Schlaflosigkeit beginnt. Man kann natürlich sagen, ja, das sieht man ja schon viel früher, dass es so eng wird. Ja, man sieht es. Man will es aber auch nicht wahrhaben. Man denkt sich immer, es muss wieder bergauf gehen. Wir schaffen das aus eigener Kraft, es kommen wieder andere Zeiten. Man will eben genau nicht in dieser Schublade sein. Man will nicht auf Hilfe angewiesen sein, weil man eben von rundherum hört, nur wer faul ist, nur wer sich nicht bemüht, schafft es nicht. Und genau dieses Denken habe ich ja irgendwann übernommen. So nach dem Motto, nur ich bin so eine Versorgerin, alle anderen schaffen es ja auch. Und man traut sich dann auch nicht, dass man um Hilfe ansucht. Das ist eines der schwierigsten Sachen. Und ich habe Respekt vor jedem und jeder Armutsbetroffenen, die rechtzeitig sagt, stopp, es geht nicht mehr.
Und haben Sie das irgendjemandem gesagt?
Ich bin dann tatsächlich zur Sozialberatungsstelle gegangen, zur örtlichen. Habe gesagt, so, das ist die Situation, was können wir machen? Haben wir auf irgendwas Anspruch? Und haben wir aber leider eben nicht gehabt, weil mein Mann freier Dienstnehmer war und das ist in Österreich wie selbstständig gehandhabt. Ich habe Jahre später erfahren, dass wir doch einen Anspruch gehabt hätten. Es wäre komplizierter gewesen, aber es wäre gegangen. Und das ist auch so ein Problem. Wir haben so viele verschiedene Gesetze in Österreich, was die Sozialhilfe betrifft. Wir haben 9 verschiedene Bundesländergesetze und jedes ist eine Auslegungssache. Sprich, man weiß nie vorher, hat man Anrecht drauf oder nicht. Wie viel kriegt man? Und uns ist damals eben gesagt worden, nein, wir haben keinen Anspruch. Und ich hatte auch keine Kontakte. Ich war schon so isoliert, dass ich nicht einmal irgendwen fragen habe können. Hm. Wenn mir das heute passiert, dann telefoniere ich ein paar Menschen durch, wo ich weiß, die kennen sich aus mit der Sache und lass mir weiterhelfen. Das ist für mich eins der massivsten Punkte an Armut und Armutsbetroffenen, weil dieses ganze Netzwerk fehlt, die sozialen Kontakte, die man einfach anrufen kann und um Rat fragen kann.
Sie sagen, Sie haben sich isoliert. Keinen mehr sehen, keinen mehr hören, bloß keinen sehen lassen, wie es uns geht, oder?
Mhm. Das beschreibt es gut, ja.
Frau Brotesser, ich würde gerne mal ein Bild versuchen, mit Ihnen aufzubauen. Wenn wir Armut als Erkrankung sehen würden, welche Symptome löst Armut aus? Also wie verändert bewegen sich Betroffene? Wie verändert Armut dieses Leben konkret?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich gehe jetzt einmal von meinem eigenen Beispiel aus, weil da tue ich mir einmal einfacher. Wobei ich weiß, dass es wirklich Tausenden so geht. Bei mir hat Armut ausgelöst, dass die Schultern hängen. Dass ich zum Beispiel nicht selbstbewusst und im Wissen um meine Fähigkeiten zu Vorstellungsgesprächen gegangen bin. Weil Armut mir gesagt hat, beziehungsweise die Beschämungen mir immer gesagt haben, du kannst es einfach nicht und du bist zu nichts fähig. Man verliert wirklich den Glauben an die eigenen Skills. Man macht sie klein. Man streut keine Selbstsicherheit mehr aus. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass Armut sehr wohl physische Ursachen hat. Bei mir war es zum Beispiel Dauerstress. Armut löst wirklich Dauerstress bei Betroffenen aus. In meinem Fall war der Cortisolspiegel dann sehr lange massiv erhöht, was natürlich zu Herzrhythmusstörungen führt, Schlaflosigkeit. Bei manchen endet es in Depressionen. Armut kann Mangelernährung auslösen, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Es ist ja nachgewiesen, dass Kinder aus armutsbetroffenen Familien mit einem geringeren Geburtsgewicht zur Welt kommen, öfter chronisch krank werden. Das liegt vor allem auch an die schlechten Wohnverhältnisse, die Sie am Anfang angesprochen haben. Viele Armutsbetroffenen wohnen in verschimmelten Wohnungen oder können nicht ausreichend heizen. Armut hat extrem viel Folgeschäden für die Gesundheit. Und darum, das ist ja ein Punkt, wo ich sage, Armut zu bekämpfen bringt ja nicht nur den Armutsbetroffenen was, sondern auch fürs ganze Gesundheitssystem. Und zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die in Armut aufwachsen, das ist erwiesen, sind zum größten Teil die Sozialhilfeempfänger von morgen. Weil sie entweder nie lernen, ihre Fähigkeiten nutzen zu können, weil sie nie lernen, an sich selbst zu glauben oder weil sie chronisch krank sind. Sprich, volkswirtschaftlich gesehen ist Armut schlimm für die Zukunft.
Sie schreiben auch, Armut vererbt sich. Wie meinen Sie das?
In Österreich zum Beispiel vererbt sich Armut über 5 Generationen. So, das klingt jetzt einmal komplett komisch, weil es gibt ja viele Kinder, die dann trotzdem einen normalen Job ausüben und quasi über der Armutsgrenze sind. Der Punkt ist aber, wenn jetzt so ein Kind zum Beispiel knapp über der Armutsgrenze verdient, weil es trotzdem eine Ausbildung gemacht hat und wird dann später in einem Erwachsenenleben chronisch krank, fällt man wieder unter die Armutsgefährdungsgrenze. Hat aber dann keine Familie im Hintergrund, die einem finanziell unterstützen kann. Man sitzt nicht in einem geerbten Haus, man hat nicht Hoffnung auf irgendeine Erbschaft, damit sie das vielleicht einmal finanziell regelt. Und bis das soweit ist, dass man aus einer armutsbetroffenen Familie kommt und trotzdem einen finanziellen Background sich schaffen kann, um solche Situationen überstehen zu können finanziell, dauert es bis zu 5 Generationen. Und es vererbt sich auch die Bildung, Bildungsarmut.
Frau Brotesser, ich würde gern nochmal auf diese Kindersituation kommen. Wir haben ja gerade beschrieben, wie verändert sich ein Mensch, der von Armut betroffen ist. Und Sie haben vorhin gesagt, wenn die Kinder am Sonntagabend kommen und sagen, sie brauchen am Montag 17 Euro für Schulfotos und sie haben dieses Geld nicht. Ich kann mir vorstellen, dass man als betroffener Mensch auch sich sozial verändert. Also hat sich Ihr Sozialverhalten auch in Ihrem Inner Circle verändert? Sind Sie, ich möchte das Wort aggressiv gar nicht benutzen, Sie wissen, was ich meine, sind Sie ruppiger geworden? Mhm. Verändert man sich auch in dieser Art zu sagen, geh mir nicht auf den Keks?
Es gibt beides. Also bei mir war es eher, also nicht diese ruppige Art, nicht die aggressive Art, sondern das mehr und mehr zurückziehen. Also das immer leiser werden. Meine Kinder sind dann nicht, wie man so schön sagt, auf die Barrikaden gegangen, sondern sie haben probiert, dass sie finanzielle Wünsche gar nicht mehr vor mir äußern.
Sie haben das also gecheckt?
Ja, natürlich. Auch wenn man probiert, dass man es vor die Kinder fernhält, aber Kinder kriegen das immer mit. Sie sehen immer, dass sie was verändert. Die Kinder haben gesehen, dass die Ausflüge nicht mehr möglich waren, dass einfach mal so in ein Kaffeehaus gehe, auf einen Eisbecher nicht mehr drinnen waren, dass das einfach dann schon nur zu einem Geburtstag zum Beispiel möglich war. Die Kinder haben sich insofern verändert, sie haben, wenn ich gefragt habe, was wünscht ihr euch Weihnachten oder zum Geburtstag, ist dann immer diese Standardmeldung gekommen, nein, Mama, gar nichts, wir sind wunschlos glücklich. Mhm. Was nicht stimmt. Mhm. Natürlich haben sie Wünsche gehabt, sie wollten es einfach nur nicht mehr äußern. Und was Kinder beim Sozialverhalten zum Beispiel verändert hat, sie tun sich irrsinnig schwer mit Freundschaften knüpfen. Weil einfach dieses Vertrauen in andere Menschen nicht da ist. Weil sie selber miterlebt haben, dass man gehänselt wird, wenn man sich dies und jenes nicht leisten kann. Dass man ausgeschlossen wird, wenn man nicht am Wochenende bei den Aktivitäten von den Mitschülerinnen mitmachen kann. Sprich, die haben sie oft getroffen und sind ins Kino gegangen oder in eine Therme gefahren. Mhm. Das waren Sachen, die waren einfach nicht mehr drinnen. Und Kinder, die da halt nicht mitmachen, werden irgendwann nicht mehr gefragt. Das braucht aber ein Mensch, damit er aufwachsen kann in dieser Gesellschaft, damit er weiß, wie funktioniert das alles in einer Gesellschaft. Darum finde ich das auch immer so krass, wenn man dann zum Beispiel vorgeworfen wird auf Twitter, Freizeitaktivitäten müssen nichts kosten. Es ist aber einfach Standard in unserer Gesellschaft, dass Kinder und Jugendliche bis zu einem gewissen Grad mitmachen können. Mhm. Und da rede ich jetzt nicht von Luxussachen wie sauteure Turnschuhe oder sonst irgendwas. So ganz normale Sachen. Am Wochenende mit den anderen was unternehmen. Mhm. Und das führt dann irgendwann zum Rückzug. Das habe ich auch bei meinen eigenen Kindern beobachtet.
Mich würde mal der Blick auf Sie als Kind interessieren. Sie sind Jahrgang 75. In was für Verhältnissen sind Sie denn aufgewachsen? Was für Wünsche hatten Sie oder sind alle Wünsche erfüllt worden?
Ich bin wirklich privilegiert aufgewachsen. Also ich war Einzelkind in einer Beamtenfamilie. Mhm. Also mein Vater war bei der Polizei, meine Mutter hat auch dort gearbeitet in der Verwaltung. Und es ist mir nie schlecht gegangen, wirklich nicht. Wünsche, ja, sind im Großen und Ganzen alle, die realistisch waren, erfüllt worden.
Das heißt,
bis auf den Führerschein, weil da haben sie gesagt, wir leben in der Stadt, da brauchst du keinen Führerschein. Dann habe ich mir damals dann halt selbst erarbeitet für Realjob. Ich bin ganz normal aufgewachsen. Mhm. Es ist auch so, dass meine Mutter würde uns gern helfen und unterstützen, aber die ist seit Jahren in Frühpension, weil sie eine schwere Erkrankung gehabt hat.
Das war meine Frage.
Mein Vater ist dann leider schon 2002 mit 47 Jahren gestorben.
Mhm. Von zu Hause, obwohl, das kommt ja dann auch noch in die Erklärung dazu, die Sie gerade gegeben haben, obwohl ihr zu Hause es gekonnt hätte, ihnen zu helfen. Da kommen ja auch noch so soziale Verfringungen dazu. Vater verstorben, Mutter kann es allein nicht. Ne?
Genau.
Sie sind also in der Stadt groß geworden, als Einzelkind, in guten Verhältnissen. Und Sie sind, das weiß ich, nach der Schule ab nach Italien. Wieso ist es Italien gewesen und was haben Sie aus Italien mitgebracht, was Sie heute noch bestimmt?
Warum Italien? Wir waren seit meiner Geburt jährlich in Italien, weil dort Freunde von der Familie gelebt haben und ein Apartment dort gehabt haben. Ich bin dort die Sommer über aufgewachsen und ich liebe dieses Land heute noch. Und jetzt war nach der Schule einfach so einmal eine Zeit lang weg und habe dort als Rezeptionistin in einem Hotel gearbeitet. Ja, und wie es so gekommen ist, verliebt.
In Italien.
Und genau. Und dann ist meine ganz große Tochter dort entstanden, ja. Mhm. Und die habe ich, die ist dann nach 3 Jahren, also die Beziehung ist dann leider in die Brüche gegangen. Und ich war aber dann so, na, alleinerziehend mit einem Kind in einem fremden Land, das schaffe ich nicht. Mhm. Und dann bin ich halt wieder zurück nach Österreich.
Dann waren Sie 5 Jahre alleinerziehend mit Ihrer großen Tochter. Gab es da mal schon so eine Art Armutsmoment? Das könnte ja auch passieren. Junge, alleinerziehende Mutter, gab es diesen Moment?
Zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich so privilegiert damals nur war, dass ich meine Großmutter gehabt hat, die Jüngste in den Kindergarten gebracht hat, abgeholt hat. Ich habe mir eine Tagesmutter geleistet. Ich war Abteilungsleiterin in einem Unternehmen. Ich habe gut verdient. Ich war so privilegiert, dass ich mir es leisten habe können, als Alleinerziehende Vollzeit zu arbeiten. Hm. Ist so. Und wann aber dann eben diese Systeme wegbrechen, weil die eine Großmutter stirbt, die Mutter schwer krank ist und du einfach niemanden mehr hast, der die Betreuung übernimmt, notfalls. Das ist auch so ein Punkt, der viel zu wenig beachtet wird. Vor allem für Alleinerziehende geraten in Armut, weil eben das Betreuungssystem nicht funktioniert.
In die Armut als Ehefrau, als vierfache Mutter und wieder raus. Frau Brotesser, woher kam die Energie, diese, wir haben vorhin von der Abwärtsspirale gesprochen, die zu stoppen?
Die Energie, lustigerweise, und das muss ich wirklich sagen, lustigerweise ist aus einer Situation gekommen, wo eine Demütigung zu viel gab. Also man lebt jahrelang mit Beschämungen, man lebt jahrelang damit, dass man mit Vorurteilen konfrontiert ist, mit Sätzen wie, ja, aber meine Cousine hat auch ein schwerkrankes Kind daheim und schafft es auch. Hm. Oder mit, die 10 Euro hat doch jeder Mensch. Und das sind nur die harmlosen Vorurteile. Man lebt damit. Hm. Und es hat dann diese Situation gegeben, die habe ich eher beschrieben im Buch, also wo man das einzige Mal im Sommer mit den Kindern war ich im Freibad und der Eintritt 4,20 Euro. Hm. Und ich war in dem Jahr unserem damaligen Vermieter nur die Betriebskostenabrechnung schuldig, irgendwas über 300 Euro. Und komme an dem Abend mit den Kindern heim und wie typisch Dorf, ganzen Nachbarn sitzen da auf der Dorfstraße beieinander. Und vor alle und vor allem vor meinen Kindern redet mich der Ex-Vermieter in Grund und Boden, was ich mir erlaube, dass ich das Geld beim Fenster rausschmeiße, wenn ich ihm nur die Miete schuldig bin. Also er hat nicht nur, dass er es verwechselt, also bewusst verwechselt hat, Betriebskosten und Miete, sondern hat mich davor die Kinder regelrecht zur Sau gemacht. Wirklich, es war so. Mhm. Und in dem Moment bin ich dann mit den Kindern in die Wohnung rein und eigentlich wollte ich mich nur mal verkriechen. Also eigentlich war das der Moment, den viel Betroffene erleben, wo man dann nur mehr resigniert. Wo man vielleicht sogar dann in eine Art Frust reinfällt. Und ich habe aber das Glück gehabt, dass ich mir gedacht habe, ich muss das jetzt einfach irgendwo rauslassen. Mhm. Ich muss das loswerden, ich muss das ausschreien. Mhm. Und habe mir damals dann einen Twitter-Account aufgemacht, was eh feig war, weil ich habe eigentlich schon Facebook und Instagram gehabt. Und habe aber gewusst, ich traue mir es dort nicht schreiben, weil da könnte mich ja wieder irgendjemand kennen. Mhm. Also es war eigentlich feig. Und habe dann auf Twitter diesen anonymen Account aufgemacht und habe dieses Erlebnis und dann einfach so viele andere Erlebnisse dort reingeschrieben. Und habe mir gedacht, naja, wenn blöde Rückmeldungen kommen, deaktiviere den Account einfach wieder. Aber ich bin es einfach losgeworden. Mhm. Und es ist dann wirklich so komplett anders gekommen. Also es haben sich so viele Betroffene gemeldet, die gesagt haben, wow, genau so oder ähnlich erlebe ich seit Jahren. Mhm. Und die aber selber gesagt haben, sie haben das nie formulieren können oder einordnen können. Oder sie haben genau wie ich immer geglaubt, nur sie selber geht das so. Und sie sind vielleicht zu empfindlich. Genau das habe ich mir ja auch gedacht. Nein, ich bin einfach zu empfindlich für solche Meldungen. Mhm. Und die Rückmeldungen, die haben mir einfach gezeigt, wie viele Menschen das gibt, die sowas erleben.
Unter Hashtag Ich bin armutsbetroffen haben Sie geschrieben. Das heißt, Sie haben sich plötzlich nicht mehr allein isoliert gesehen, sondern gecheckt, da sind ganz, ganz viele andere.
Mhm. Ich meine, wobei der Hashtag Ich bin armutsbetroffen ja letztes Jahr von der Anni ins Leben gerufen worden ist.
Wer ist Anni?
Und ich finde ihn genial. Anni, die Finkola auf Twitter, die hat schon seit längerer Zeit auch immer wieder getwittert und hat dann einen recht guten Tweet geschrieben und ein paar haben dann gesagt, man macht einen Hashtag dazu. Und so ist dieser Hashtag Ich bin armutsbetroffen entstanden, der dann ja wirklich eskaliert ist. Ich finde ihn einfach so traurig natürlich, dass es ihn überhaupt geben muss, aber ich finde ihn so wunderschön, weil man dann einfach, es haben sich so viele Menschen plötzlich traut, dass sie darüber berichten, wie es ihnen geht, wie es ihnen wirklich geht.
Sie haben irgendwann sich getraut, aus dieser Anonymität, aus diesem Hosen halb runterlassen, also öffentlich schreiben, aber anonym herauszutreten und twittern als Frau Sonnenschein. Klar, @Dani Brotesser. Wie viel Mut hat das gekostet? Können Sie uns die Situation erklären, wo Sie entschieden haben, jetzt kommt da mein Name hin?
Das war ein langer Prozess. Also mein allererster Account auf Twitter war ja Graue Maus. Wirklich komplett anonym, weil ich mich so gefühlt habe. Ich habe mich wirklich gefühlt wie eine graue Maus. Irgendwann im Laufe von den nächsten 6 Monaten hat dann ein ganz lieber Freund auf Twitter, also der zu dem Zeitpunkt dann schon ein Freund worden ist, der viel mit mir telefoniert hat und mich bestärkt hat, hat gesagt, du bist keine graue Maus mehr, der Name passt nicht zu dir, du bist eher unser Sonnenschein. So dadurch ist Frau Sonnenschein entstanden. Und es war für mich, ich habe dann immer probiert, dass ich Mut mache und dass ich sage, redet drüber, macht's was. Ihr braucht euch nicht verstecken. Und dann hat es sich einfach nicht mehr richtig angefühlt, dass ich anonym bin. Und es waren dann viele Gespräche mit der Familie, natürlich, weil Kinder da sind. Viele Gespräche mit den Kindern, ob es in Ordnung wäre. Und irgendwann, aber das hat wirklich bis zu 8 Monate, glaube ich, fast gedauert, bis ich dann gesagt habe, so okay, und jetzt gehe ich mit Klarnamen raus. Das war aber nur möglich, weil ich zu dem Zeitpunkt schon so viele Menschen auf Twitter gehabt habe, die mir Rückhalt gegeben haben. Also ich bin nimmer mit Kommentaren, mit Abwertungen allein da gestanden, sondern ich habe immer Menschen gehabt, die dann selber dazu geschrieben haben, die zum Beispiel wirklich Menschen, die extrem beleidigend waren oder abwertend, da habe nicht mehr ich ständig antworten müssen, sondern da haben das andere für mich übernommen. Und ich glaube, das war einer der auslösenden Momente, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht's.
Gab es nur Zuspruch oder gab es auch richtige Unterstützung? Also hat Ihnen jemand richtig unter die Arme gegriffen und gesagt, ich sehe deine Geschichte, ich sehe dein Problem, ich helfe dir jetzt?
Ja, mehr als genug. Also ich habe zum Beispiel über Twitter meinen ersten Teilzeitjob wiedergefunden, der vereinbar war mit der Jüngsten. Also da hat mich wirklich damals der Geschäftsführer angeschrieben und gesagt, du, ich sehe, du kannst was, komm zu einem Vorstellungsgespräch. Mhm. Und ich habe dann den Job gehabt. Und das war im Oktober 2019, werde ich nie vergessen, war das erste Monat, wo wir wieder über der Armutsgefährdungsgrenze waren. Mhm. Und das war durch Twitter.
Wir haben das ja vorhin erklärt, dass Ihr viertes Kind, die Jüngste, dieses Familienmittelstandskartenhaus hat einstürzen lassen, die schwere Erkrankung Ihrer Tochter. Wie geht's dir heute?
Es ist dann von Jahr zu Jahr besser geworden. Wie gesagt, sie ist mit einer schwer reduzierten Lungenfunktion zur Welt gekommen. Für sie war im Prinzip jeder Tag, also jeder normale Tag war für sie so, wie wenn wir einen Marathon laufen würden. Mhm. So erklären es die Ärzte halt auch immer. Sprich extrem energieaufwendig. Es ist dann von Jahr zu Jahr besser geworden. Wie gesagt, 2019 habe ich dann eben auch meinen Teilzeitjob wieder angefangen. Und jetzt, seit einem Jahr, geht es leider wieder bergab. Also sie hat dann eine schwere Infektion gehabt, also letztes Jahr im September, also nicht ganz ein Jahr. Und seitdem reduziert sie ihre Lungenfunktion wieder laufend. Und das zeigt mir jetzt gerade wieder, ich bin inzwischen so privilegiert, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann, dass ich mir meine Termine einteilen kann, manches verschieben kann. Aber würde ich zum Beispiel einen normalen Job in einem Handelsgeschäft machen, ich wäre den Job schon wieder los und wir wären schon wieder unter der Armutsgrenze. Mhm. Weil sie schafft zum Beispiel nicht mehr den Schulweg allein haben. Also 40 Minuten im Bus sind unmöglich. Die schläft ein dabei, die wird dann nicht munter. Sprich, ich muss jeden Tag in die Schule bringen, abholen. Allein zu Hause lassen geht auch nicht, weil man nie weiß, wann kollabiert sie. Also ein normaler Job ist nicht möglich. Und das ist der Punkt, wo ich sage, es gibt so viele Eltern, die pflegen müssen, die betreuen müssen, die auch kranke Kinder daheim haben. Und dass man da in Armut abrutschen kann, ist für mich zum Beispiel eins der schlimmsten Dinge, die es gibt. Sowas darf dann eigentlich auch gar nicht passieren.
Wie geht's Ihnen?
Wie geht's mir? Eigentlich gut. Also gut in dem Sinn, weil wir es wirklich über die Armutsgrenze geschafft haben. Gut in dem Sinn, weil ich quasi das, was ich gern tue, also dieses Aufklären über Beschämung und über Vorurteile, mehr oder weniger zu meinem Beruf machen habe dürfen. Weniger gut in dem Sinn, dass ich sage, ich arbeite 7 Tage die Woche, damit wir ja nicht wieder zurückfallen. Also diese permanente, diese Anspannung von früher, ja nicht einmal faul sein, ja nicht einmal sich hinsetzen und entspannen, das habe ich noch immer. Weil das war zum Beispiel einer der schlimmsten Punkte in die ganzen Jahre. Ich habe mir damals nie erlaubt, dass ich mal faul bin, damit ich eben diesem Vorurteil nie gerecht werde. Also damit ich das nie erfülle nach außen hin. Und das ist mir bis heute geblieben. Ich erlaube mir kein Faul sein.
Daniela Brotesser hat ein Buch über Armut geschrieben und ist unser Gast. Und sie hat in diesem Buch darin berichtet, wie es ihr selbst erging in der Armut. Frau Brotesser, Sie haben diesen ganzen, ich nenne es mal Wahnsinn, mitgemacht. Was muss sich ändern, damit es weniger Armut gibt in Ländern, die nicht arm sind?
Das allererste, was sich ändern muss, ist prinzipiell unser Umgang mit Armut. Wie gesagt, wir haben das ganz am Anfang mal angesprochen mit diesem Bild, was wir über Armut haben. Also das sind die Faulen, das sind die, die sich nicht bemühen wollen. Da müssen wir schon mal ansetzen. Warum? Weil solange wir dieses Bild von Armut haben und auch nach außen transportieren, werden sie Betroffene fast nie zu Wort melden und es wird nie bewusst werden, wie viele Armutsbetroffene das es gibt. Ich meine, wir reden in Österreich von 1,5 Millionen und in Deutschland, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube über 13 Millionen Betroffene. Mhm. So, das ist Punkt 1. Erst wenn wir diese Vorurteile bekämpfen, können wir normal über Armut reden. Das nächste sind die ganzen strukturellen Bedingungen. Mhm. Armut beginnt schon bei der Bildungsungleichheit. Sprich, Kinder aus armutsbetroffenen Familien haben wesentlich seltener die Chance, dass sie eine gute Ausbildung machen, wo sie später auch gut verdienen und abgesichert sind. Kinder aus armutsbetroffenen Familien werden oft chronisch krank, haben wir eben auch schon angesprochen. Mhm. Und vor allem, sie haben nie die Möglichkeit, sich zu entfalten. Warum? Kinder aus normalen Familien bzw. mit privilegiertem Hintergrund können alles durchprobieren. Man macht verschiedene Sportarten, Musikunterricht und was es halt alles so gibt. Das fällt bei armutsbetroffenen Kindern weg. Wie soll man da solchen Kindern allein nur erklären, ihr Kind ganz viel schaffen? Wenn sie immer nur bei den Eltern sagen, es ist der prekäre Job im Handel, es ist, man liefert Backerl aus. Also dieser Horizont kann sie gar nicht erweitern. Mhm. Weil der Handlungsspielraum so eingrenzt ist.
Sie schreiben,
das nächste ist,
Sie schreiben in Ihrem Buch unter anderem von den sogenannten Non-Takern. Das hat mich sehr beeindruckt. Von den Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, die sich aber nicht wagen und sich nicht trauen, staatliche offizielle Hilfen anzunehmen. Das heißt, da soll offensichtlich oder müsste offensichtlich ja auch irgendwas neu strukturiert werden.
Exakt. Ein guter Teil davon weiß zum Beispiel gar nicht Bescheid, dass sie Unterstützung bekommen könnten. Also das ist in Österreich und Deutschland gleich. Die wissen es einfach nicht. Die wissen nicht, dass, obwohl sie arbeiten gehen, trotzdem Unterstützung hätten auf irgendwelche Zuschüsse. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil sind eben jene der Non-Takers, die aus Scham die Unterstützung nicht beantragen. Die einfach viel davon, weil sie eben am Land leben, weil sie wissen, dann erfährt das die gesamte Nachbarschaft. Viel, weil sie vielleicht schon Kontakte mit Ämtern gehabt haben und Demütigungen erfahren haben und sie das nicht, dem nicht nur mehr aussetzen wollen. Verstehe ich so gut. Weil ich habe selbst schon sogar bei Sozialberatungsstellen Demütigungen erlebt. Und da gehört so viel mehr Aufklärung her. Erstens, damit die Menschen wissen, was ihnen zusteht, was sie beantragen können. Und zweitens gehört ganz viel Aufklärungsarbeit in diesen Institutionen her, damit da eben keine Beschämung passiert, sondern damit einfach nur gefragt wird, was braucht's, damit es dir besser geht und nicht, dass es heißt, ja, ist ja deine Schuld, dass du in Armut lebst. Mhm. Weil sowas passiert ganz, ganz viel Leid.
Frau Brotesser, wenn Armut gehen soll, darf Reichtum dann bleiben?
Jetzt heißt es dann gleich wieder, ja, das ist... Ich will ja nur eine Neiddebatte schüren. Ich habe absolut nichts dagegen, wenn Menschen wirklich ein sehr gutes Leben haben. Aber ich sage, es muss Grenzen geben. Also ich bin zum Beispiel, ich zähle zu jener Kategorie, die sagt, Menschen wie Elon Musk soll gar nicht so viel Geld haben, damit er eine Plattform wie Twitter kaufen kann. Das finde ich gefährlich. Und ich bin eben auch für Vermögensteuer, also Millionärsteuern, die wir in Österreich ja zum Beispiel überhaupt nicht haben. Und da geht es nicht jetzt um Menschen, die das Häusl von der Oma erben und sie dann restaurieren sollen, sondern wirklich Menschen, die mehr als genug am Konto haben, sage ich jetzt einmal, die einfach ihren Beitrag leisten sollen. Mhm. Aber ja, und die Schere zwischen Arm und Reich geht erwiesenermaßen immer weiter auf und da sollte man schauen, dass wir uns wieder ein bisschen mehr zueinander bewegen. Wenn ich noch ganz kurz anschließen darf, weil es kommt ja dann oft das Argument, ja, aber es kann ja nicht sein, dass wer, der zu Hause sitzt und Hartz IV oder Sozialhilfe bezieht, quasi das Gleiche bekommt wie jemand, der arbeiten geht. Nein, darf ja nicht sein. Wenn wer 40 Stunden arbeiten geht, dann soll er auch von seinem Lohn gut leben können, soll sich was ansparen können. Aber das heißt nicht, dass wir ganz unten nur weiter kürzen sollen, sondern wir sollen schauen, dass sie die Löhne wieder anheben und dass die Menschen wieder was bleibt von ihren Löhnen.
Daniela Brotesser hat ein Buch über ihre eigene Armut geschrieben, um am Ende mal dieses kleine Lächeln vielleicht auf die Lippen zu kriegen. Erklären Sie uns mal, wie sieht Gönnen aus bei Ihnen?
Gönnen?
Ausrufezeichen, Fragezeichen.
Ja. Inzwischen bin ich dabei, dass ich es wieder lerne. Es ist wirklich so. Man gönnt sich nichts, solange man armutsbetroffen ist, beziehungsweise man traut es nicht einmal formulieren. Inzwischen ist Gönnen für mich wirklich einfach, die Kinder zum Beispiel von der Schule und von der Arbeit abholen und zu Erna sagen, so, treffen wir uns heute um 5 im Eiscafé und gönnen wir uns ein Eis. Ohne dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen habe, wo spare ich das nächste Wochen ein? Und dieses Gönnen bedeutet für mich auch, wenn die Kinder heimkommen und sagen, Mama, meine Turnschuhe sind kaputt, ich brauche übermorgen neue, sagen zu dürfen, ja passt, fahren wir schnell ins Schuhgeschäft und holen wir welche. Ich weiß, das sind alles finanzielle Aspekte, aber solange man in Armut lebt, ist Geld allgegenwärtig, also der Mangel an Geld. Den ganzen Tag wird bestimmt dadurch.
Sie haben gerade wieder über Ihre Kinder gesprochen und noch nicht über sich selbst. Ist die Kamera schon wieder eingezogen im Hause Brotesser?
Ist sie. Sie ist tatsächlich Ende letzten Jahres dann eingezogen. Und trotzdem habe ich ein Problem. Ich tue mir schwer, es zu genießen. Mir ist nur immer dieses Gefühl geblieben, es steht mir nicht zu.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses Gefühl finden und annehmen, weil selbstverständlich steht es Ihnen zu. Das haben wir in der letzten Stunde gelernt. Daniela Brotesser, ich danke Ihnen sehr für dieses Thema. Ich danke Ihnen sehr für die Offenheit, fürs Erklären und wünsche Ihnen selbstverständlich nur das Beste. Herzlichen Dank. Grüße nach Linz.
Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. So wichtig für dieses Thema.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.